Leiterinnen der Produktion. Wie viele haben wir unter uns heute? Ein paar, ja. Heute ist Muttertag und wir wollen unsere eigenen Mütter, die Mütter der Gemeinde, die geistlichen Mütter ehren. Wir wollen ihnen sagen, wir schätzen euch, wir sind so dankbar für alles, was ihr seid und tut. Unglaublich. Lasst uns ihnen einen richtigen Applaus geben. Mutter sein, der weltweit härteste Job. Hohe Anforderungen, hohe Verantwortung und all das mit einer positiven Einstellung und ohne irgendein Gehalt. Wow. Unglaublich. Also nächstes Mal, wenn dich jemand fragt, was du so den ganzen Tag machst, sag ihnen, ich bin Leiterin der Produktion, ich besitze eine ganz wichtige Stelle, ich präge das Leben der Menschen nachhaltig. Sag nicht, ich bin nur zu Hause tätig, ich bin Leiterin der Produktion. Unglaublich, was Mütter alles bewältigen sollen. Wenn wir an all diesen Anforderungen denken, sagen wir vielleicht, es braucht ja die perfekte Mutter dazu. Wer schafft das überhaupt? Viele Mütter und viele Väter, wenn sie an all diesen Erwartungen denken, der Erwartungsdruck, der immer stärker wird, ja, du musst die perfekte Mutter sein, der perfekte Vater, die perfekte Familie, die sind überfordert, die denken, das schaffe ich nicht. Das geht gar nicht. Wie soll ich all das bewältigen? Aber gibt es überhaupt die perfekte Mutter, den perfekten Vater, die perfekte Familie? Geht es alles nur darum, dass ich alles perfekt mache? Ist alles nur von mir abhängig, ob das Leben anderen Menschen positiv geprägt wird oder nicht? Hängt alles nur von mir ab? Heute wollen wir den Mythos der perfekten Mutter, der perfekten Eltern, der perfekten Familie, der perfekten Menschen entlarven. Aber wenn es keine perfekte Mutter oder keine perfekten Menschen braucht, dann was? Wir wollen heute der Frage nachgehen, ja, was braucht Gott für Menschen? Worauf schaut denn Gott, wenn er Menschen beruft, Teil seines Planes zu werden, um Menschenleben nachhaltig zu prägen? Was hat Gott für Kriterien? Was für Menschen braucht Gott, um durch sie Großes zu bewirken und gegenwärtige und zukünftige Generationen zu prägen? So wie dieser Chef in diesem Interview die geeignete Person suchte für einen Job, so suchte auch Gott eine Familie, eine Mutter für seinen Sohn, als er ihn in dieser Welt schickte. Aber er schaute nicht nach der perfekten Familie, nach der perfekten Mutter, die gibt's gar nicht. Er schaute auf was anderes. Und in der Bibel finden wir auch so eine Art Bewerbungsgespräch, Vorstellungsgespräch. Wir finden das in Lukas 1, 26 bis 38, ein Abschnitt, der vielen bekannt ist. Aber heute wollen wir ihn aus einer neuen Perspektive anschauen und uns fragen, was will Gott uns lehren dadurch? Für unsere Rolle als Mutter, für unsere Rolle in der Familie, für unser Familienleben und allgemein unsere Aufgabe, uns die Menschen zu investieren. Ich will vorher noch beten. Jesus Christus, wir sind angewiesen, dass du zu uns sprichst, dass du uns lehrst, dass du uns begegnest. Deshalb stelle ich mich jetzt dir zur Verfügung und ich bitte dich, salbe du meinen Mund, meine Gedanken und sprich du zu uns. Amen. Lukas 1, 26 bis 38, ein Vorstellungsgespräch. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Ein Vorstellungsgespräch ausgeführt durch einen Gesandten von Gott, den Engel Gabriel. Er kommt zu Maria und bringt die Stellenbeschreibung. Die Initiative geht von Gott aus. Nicht Maria sucht sich einen neuen Job, sondern Gott beruft sie. Wir haben relativ wenige Informationen über Maria. Sie wohnt in Nazareth, in Israel, vermutlich noch sehr jung, aber schon verlobt. Die zwei, die warten auf die Hochzeit, Vorbereitungen laufen. Und ich kann mir vorstellen, die wünschen sich nichts anderes als eine ganz normale Ehe, eine ganz normale Familie zu bekommen. Aber dann passiert was. Gottes Pläne durchkreuzen die menschlichen Pläne und alles wird anders. Wir lesen hier im Vers 28, wie das Vorstellungsgespräch beginnt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Ja, wir wissen, die meisten von uns, wie das ist mit den Vorstellungsgesprächen. Man geht mit gemischten Gefühlen dorthin. Was werden die für Fragen stellen? Werde ich einen netten Eindruck hinterlassen? Ist das der richtige Job für mich? Viele Fragen, viele Gefühle. Aber stellt euch vor, ein Vorstellungsgespräch zu haben, das völlig spontan, unvorbereitet ist. Also ich wäre völlig überfordert, erstaunt. Ja, was mache ich jetzt? Und genau das passiert hier. Völlig unerwartet startet der Engel Gabriel sein Gespräch mit Maria und informiert sie, Gott möchte dich ganz besonders beschenken. Gott hat einen besonderen Plan für dich. Er hat eine Frau gesucht, die geeignete Frau, und er hat sich für dich entschieden. Wow, warum ich? Ich bin doch nicht perfekt. Die Reaktion von Maria ist ganz verständlich, so nachvollziehbar. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Was soll denn das? Warum ich? Ich bin die falsche Person dazu. Aber der Engel lässt sie nicht lange mit ihren Fragen, sondern es heißt weiter, da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht, was dir passiert, ist ein Privileg, ist nichts Schlimmes. Gott hat dich auserwählt. Nicht, weil du perfekt bist, er hat nicht auf deine Kompetenz geschaut, sondern auf etwas anderes. Nur die Menschen haben aus Maria mit der Zeit die perfekte Mutter gemacht. Fehlerlos, sündlos, schuldlos, Königin des Himmels und so weiter. Aber nein, hier heißt es klar, du hast Gnade bei Gott gefunden. Es ist die Gnade von Gott, ein unverdientes Geschenk. Gott hat sich über dich erbarmt, deshalb hat er sich für dich entschieden, deshalb hat er dich ausgewählt. Und er lädt dich ein, Teil von einem großen Plan, von etwas Großem zu werden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird für immer herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wow, eine überwältigende Stellenbeschreibung. Bereit sein, auf wunderbare Art und Weise schwanger zu werden. Bereit sein, ein Kind zu bekommen, das alles anders ist als ein gewöhnliches Kind. Sohn des Höchsten, Sohn Gottes ist er. Er wird nicht einfach ein Kind sein, sondern der wird ein König und der wird für immer herrschen. Das heißt, in einem menschlichen Leib geboren, aber der wird für immer leben. Kein ganz normaler Mensch. Da ist Gott in Menschengestalt. Wenn das nicht der härteste Job der Welt ist. Die Reaktion der Maria ist so verständlich. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Es geht irgendwie nicht auf. Wenn Gott uns Menschen einen Auftrag gibt, ist es oft so, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie das gehen soll. Gott, warum ich und wie soll ich das machen? Mein Verstand sagt, es ist unmöglich, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich sehe nur die Unmöglichkeiten. Ich merke, ich bin überfordert, ich bin die falsche Person dazu. Aber es berührt mich so sehr zu sehen, wie Gott Maria auch Raum für Fragen gibt. Er will nicht einfach, dass wir unseren Verstand abschalten und sagen, einfach blind Entscheidungen treffen. Nein, er lässt auch uns Platz für Fragen, für unsere Zweifel, für unser Unverständnis. Und auch Maria gibt der Engel hier eine Antwort. Wir lesen hier, er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Wie soll das zugehen? So. Habt ihr verstanden, wie das geht? Man kann es nicht wirklich verstehen. Wenn Gott ein Wunder tut, ist das nicht erklärbar. Wir können nur staunen, das sprengt unsere Vorstellungen. Und so ist es oft auch bei uns. Gott beruft uns, er gibt uns eine Aufgabe und wir haben den Eindruck, wie soll das zugehen? Das geht gar nicht, Gott. Was gibst du mir für eine Aufgabe? Ich bin nicht perfekt. Aber gerade dann spricht dir Gott zu, hey, ich habe meine eigenen Hände im Spiel. Was da gerade passiert, ist ein Wunder. Ich will ein Wunder durch dich bewirken. Es geht nicht um deine Möglichkeiten, sondern um meine Möglichkeiten. Und um den Glauben der Maria zu stärken, gibt ihr der Engel noch eine wichtige Information. Schau mal, was Gott alles tut. Kurz zuvor hat er schon ein Wunder getan. Unglaublich. Hör mal zu, ich will deinen Glauben stärken. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im 6. Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Wenn Gott so etwas getan hat, dann kommt er auch mit dir zum Ziel. Dann kann er auch dir helfen, diese Aufgaben zu erfüllen. Die Aufgabenbeschreibung ist krass, die Anforderungen überwältigend. Aber wenn Gott auserwählt, dann geht es nicht um deine Möglichkeiten, sondern um seine Möglichkeiten. Wenn Gott dir den Auftrag gegeben hat, Mutter zu sein und Kinder für ihn groß zu ziehen, dann hat er dich nicht berufen, weil es dir alles möglich wäre. Du kommst oft an deinen Grenzen und du merkst, hey, ich kann es einfach nicht. Ich bin überfordert, das ist zu viel. Ich kann es nicht. Aber Gott hat dich nicht berufen, weil du alles kannst, sondern weil ihm nichts unmöglich ist. Nicht deine Möglichkeiten, sondern Gottes Möglichkeiten bestimmen das Ergebnis. Das soll dich in deiner Aufgabe entlasten. Es geht nicht alles, sehe nicht alles nur von dir ab. Das gilt auch für dich als Vater, Großvater, Großmutter oder uns allen allgemein. in der Aufgabe, die wir haben, uns in Menschen zu investieren. Es hängt nicht alles von uns ab. Das Entscheidende, wenn wir uns in Menschen investieren, das tut Gott. Nicht unsere Möglichkeiten, sondern seine Möglichkeiten tragen dazu bei, dass durch unsere Aufgabe Großes geschieht. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Was für ein Vorstellungsgespräch. Hohe Anforderungen, hohe Erwartungen, aber nicht aus eigener Kraft und aus Kraft Gottes, dem nichts unmöglich ist. Lass dich nicht mehr von deinen Unmöglichkeiten bremsen. Rechne mit Gottes Möglichkeiten. Ihm ist nichts unmöglich. Und wie reagiert die Auserwählte? Wir lesen in Vers 38. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und dann lesen wir hierauf, verließ sie der Engel. Das Ende des Vorstellungsgesprächs. Ich bin die Dienerin des Herrn. Wisst ihr, was das ganz wörtlich bedeutet? Ich bin die Sklavin des Herrn. Ein Wort, das, ich weiß, sehr negativ belastet ist. Da kommen komische Gefühle, wenn man das hört. Sklaven, das klingt entwürdigend. Was soll denn das? Was heißt denn das, Diener, Dienerin des Herrn zu sein? Es ist im übertragenen Sinn gemeint. Es ist ein Bild, das uns etwas ganz Starkes zeigen will. Ich bin der Diener des Herrn, ich bin die Dienerin des Herrn. Das heißt, ich gehöre ganz Gott. Gott hat das Sagen in meinem Leben. Ich bin bereit, ihm zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein und das zu tun, was er von mir will. In voller Verfügbarkeit und Hingabe. In Römer 6, 16 lesen wir, wie dieses Bild eines Sklaven oder eines Dieners richtig zu verstehen ist. Hier lesen wir, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Alle Menschen sind laut der Bibel Diener. Die Frage, die sich stellt, ist nur, wessen Diener? Es gibt nur zwei Möglichkeiten für dich. Entweder dienst du Gott oder du dienst dem Herrscher dieser Welt, das ist der Satan. Nur diese zwei Möglichkeiten, ob du willst oder nicht. Durch den Ungehorsam Gott gegenüber haben alle Menschen sich von Gott distanziert und sind unter der Herrschaft Satans gekommen. In seiner Sklaverei. Die Menschen sind seine Diener, seine Sklaven. Ob wir wollen oder nicht. Vor kurzer Zeit habe ich einen Film angeschaut, 12 Years a Slave. 12 Jahre ein Sklave, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein Film, der mich sehr berührt hat. Ein schwarzer Mann, ein freier Mann, wurde entführt und in die Sklaverei verkauft. Und 12 Jahre lang war er einfach dort in der Sklaverei und er musste so lange warten, bis jemand gekommen ist und den Preis für ihn gezahlt hat. Jemand musste kommen und Geld geben, zahlen für ihn und sagen, hey, ich will diesen Mann, ich zahle alles für ihn, damit er wieder frei wird. Und wisst ihr, genau das hat Jesus gemacht. Deshalb ist er in dieser Welt gekommen, um uns frei zu kaufen aus der Sklaverei des Satans. Er hat alles gegeben, der Preis war enorm. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir frei werden können, damit der Beziehungsbruch zwischen uns und Gott wiederhergestellt wird, damit wir Diener Gottes werden können. Wer Gott dienen will, der muss eine Voraussetzung erfüllen. Er muss sein Leben Jesus zur Verfügung stellen und sagen, es tut mir leid, dass ich ohne Gott gelebt habe. Ich will ab heute mit Gott leben. Ich überlasse das Kommando meines Lebens ganz dir. Das heißt Christ, das heißt Diener Gottes zu werden. Und das Spannende dabei ist, wenn du dich entscheidest, Gott zu dienen, merkst du plötzlich, hey, auch Gott fängt an, mir zu dienen. Er erfüllt mich mit seinem Heiligen Geist, dass Gott, der große Gott, nimmt Wohnung in mir. Er befreit mich von aller Schuld, als wäre nichts zwischen mir und Gott gewesen. Und er gibt mir die Gewissheit, dass ich eines Tages bei ihm sein werde. Und das ist erst der Anfang. Wessen Diener bist du? wem dienst du? Wenn du nicht zu Gott gehörst, lade ich dich heute im Namen von Jesus Christus ein, ein Diener Gottes zu werden. Komm zu ihm und sag, ich will mit dir leben. Dienen tust du sowieso. Aber ich lade dich ein, heute dich zu entscheiden, Gott zu dienen. Maria sagte dem Engel, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich noch Zweifel und Fragen habe, ich nehme das Jobangebot an. Hier sehen wir, worauf es ankommt, wenn Gott Menschen beruft, um durch sie Großes zu bewirken, um durch sie ganze Generationen zu prägen. Es geht nicht in erster Linie um deine Kompetenz, um deine Fähigkeiten, um deine Stärken, um alles, was du kannst. Nein, es geht in erster Linie um deine Verfügbarkeit und um deine Hingabe an Gott. Gott sucht auch heute Menschen, die ihm völlig hingegeben sind und ihm sagen, ich bin hier für dich. Du kannst mich haben. Du kannst mit mir und durch mich machen, was du willst. Lass uns diese wichtige Wahrheit verinnerlichen. Nicht deine Kompetenz, sondern deine Verfügbarkeit und Hingabe entscheiden über deine Wirksamkeit. Sei das in deiner Rolle als Mutter, als Vater, als Großvater in der Verwandtschaft oder allgemein in deiner Rolle, dich in Menschen zu investieren, in Beziehungen, in Freundschaften, vielleicht in einer Kleingruppe oder indem du für Menschen betest, indem du ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter bist. Das Maß an Unterordnung Gott gegenüber bestimmt die Größe deiner Autorität und deines Einflusses. Gott will zuerst völlige Hingabe und erst danach kommt der Auftrag. Gott geht es immer zuerst um dein Sein vor Gott. Zuerst vor Gott sein und nachher etwas für Gott tun. Er schaut immer zuerst dein Herz an und dort, wo er Hingabe und Verfügbarkeit sieht, freut er sich, dich in seinen Dienst zu nehmen. Aber zuerst das Herz. Wer bin ich in der Beziehung zu Gott? Wie ist meine Beziehung zu ihm? Nicht immer, ich muss etwas für Gott tun. Nein, aus der innigen Beziehung zu Gott erwächst der Dienst an Gott. Es tut uns gut zu hören, Gott will keine perfekte Mutter, keine perfekte Familie, keine perfekten Menschen, sondern es geht darum, dass ich mich Gott hingebe und dass ich ihm alles zutraue. Das macht mir Mut, das schenkt mir eine Gelassenheit. Und das, ich bin sowas von begeistert zu erkennen, hey, Gott will mich brauchen. Er nimmt mich in seinen Dienst. Ich bin so wichtig in seinen Augen. Durch mich will er andere Menschen nachhaltig prägen. Wow. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es der Maria so gegangen ist in dieser Aufgabe. Einerseits sieht alles so gewöhnlich aus. Ganz normale Aufgaben, die sie zu erfüllen hatte. Und andererseits zu wissen, ich habe eine ganz besondere Bestimmung. Ich bin Teil von etwas Großem. Was ich hier tue, das tue ich für Gott. Ich diene Gott, wenn ich die Windeln wechsle von Jesus. Ich tue Gott, wenn ich ihm zu essen gebe. Ich diene Gott, wenn ich mir Zeit nehme für dieses Kind. Ich diene Gott, ich mache das für Gott. Ich erfülle seinen Auftrag. All diese Aufgaben sind mehr als nur das, was man so vordergründig sieht, mit den Augen sieht. Ich bin Teil von etwas Großem, auch wenn ich jetzt nichts davon merke. Und ich bin überzeugt, diese Haltung wird auch uns helfen. Hey, wenn du dich in Menschen investierst, dienst du Jesus. Denn Jesus hat mal gesagt, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Wenn du dich in deine Kinder investierst, ihnen zu essen gibst, Windeln wechselst, aufräumst zu Hause, das tust du für Jesus. Du dienst Jesus damit. Wenn du dich in der Kinderarbeit, Jugendarbeit, in der Betreuung hier in dieser Gemeinde investierst, das tust du für Jesus. Du dienst Jesus damit, wenn du dich in Menschen investierst, in eine Kleingruppe oder durch Beziehungen. Wenn du dir Zeit nimmst für Menschen, das machst du für Jesus. Merk dir, es ist eine ganz andere Perspektive. Es gibt keine gewöhnlichen Aufgaben. Es ist alles außergewöhnlich. Wir sind Teil von etwas Großem, vom Plan Gottes mit uns. Gott gebraucht uns. Wir dienen Jesus. Die wenigen Abschnitte in der Bibel, die uns Maria vorstellen, zeigen uns, wie sie in dieser Spannung leben musste. Einerseits gewöhnliche Aufgaben, alltägliche Aufgaben, andererseits Gott zu dienen. Eine erste Szene, kurz nach der Geburt, gehen sie im Tempel mit Jesus. Und die Eltern müssen immer wieder erinnert werden, hey, das ist kein Kind wie alle anderen. Und die denken, hey, dieses Kind ist schon mit 12 ungehorsam, wo ist er verschwunden? Und die finden Jesus nicht. Und dann werden sie erinnert. Jesus sagt ihnen dort, wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Er erinnert sie, hey, mein Vater ist Gott. Eine weitere Szene, als Jesus anfängt, seinen Dienst auf dieser Erde auszuführen, Hochzeit von Kana, ihnen geht der Wein aus, was für eine Katastrophe, die können nicht mehr richtig feiern. Und was denkt Maria? Hey, Jesus, tu doch was. Und dann sagt sie den anderen Leuten, hey, tut alles, was er euch befiehlt. Ich habe gedacht, was bildet sich Maria da ein? Was tut sie das? Warum tut sie das? Aber ich denke, ihr ist bewusst geworden, hey, das ist kein Mensch wie alle anderen. Dieser Jesus hat eine ganz besondere Bestimmung, nämlich die Kraft Gottes zum Ausdruck zu bringen. Und wenn das stimmt, dann ist es eine Kleinigkeit, Wasser in Wein zu verwandeln. Was soll denn das? Also er kann das so schnell machen. Wir sehen hier, sie glaubte an den Plan Gottes mit Jesus. Sie lebte in dieser Spannung immer wieder Zweifel, Fragen, Unverständnis, aber auch Glauben. Weiter wird es noch krasser. Jesus tut viele Wunder, heilt Menschen. Und dann passiert was ganz Spezielles. Nämlich, die Familie von Jesus kommt, die wollen ihn nach Hause bringen und sagen, hey, ich glaube, der hat seinen Verstand verloren. So heißt es in der Bibel. Als Markus 3,21, als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Ganz krass. Auch wir kennen manchmal Zeiten, wo wir den Eindruck haben, hey, der Plan Gottes mit mir, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Wie soll das gehen? Hey, nein, so nicht. Gott, ich will es anders, das sprengt meine Vorstellungen, was Jesus da tut. Und bei Maria geht es noch weiter. Sie muss vor dem Kreuz ihres Sohnes stehen und denkt, jetzt ist endgültig vorbei. Schon im Tempel als kleines Kind erfuhr sie, hey, auch dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Hingabe an Gott bedeutet auch Leidenschaft. Und dort, wo Leidenschaft ist, ist auch Leiden. Eltern leiden mit oder wegen ihren Kindern. Wenn Kinder den Weg nicht mehr mit Gott gehen, das tut so weh. Wenn Kinder leiden, wenn sie krank sind, wenn sie Probleme haben. Eltern leiden enorm. Oder wenn wir uns in Menschen investieren, leiden wir auch ein Stück weit mit. An ihren Versagen, an ihren Krankheiten, an ihren Problemen. Es hat einen Preis, wenn wir uns in Menschen investieren wollen. Es kostet etwas. Wir leiden mit. Manchmal tut es richtig weh, aber das, was uns hilft, dran zu bleiben, ist das Wissen, ich bin Teil vom großen Plan von Gott. Auch wenn ich es jetzt nicht sehe, Gott tut etwas Großes im Verborgenen. Er braucht mich, auch wenn ich es wirklich nichts davon merke. Und so war es auch bei Maria vor dem Kreuz. Jesus stirbt und mit ihm auch meine Bestimmung. Wie sieht der Plan Gottes mit mir aus? War das alles? Habe ich den Plan Gottes wirklich erfüllt? Habe ich es gut getan? Manchmal haben wir auch unsere Fragen, wenn wir so schwere Erfahrungen machen, wenn die Kinder nicht mit Gott gehen, wenn Menschen, in denen wir uns jahrelang investiert haben, uns bitter enttäuschen, dann fragen wir uns, was soll denn das? Was ist das für ein Plan von Gott? Hat es etwas gebracht? Hat es sich gelohnt? Habe ich meine Aufgabe gut erfüllt? Wie hat Gott mich gebraucht? Es sind schwere Erfahrungen. Und auch für Maria war es so schwer und unverständlich. Aber ihre Geschichte endet nicht hier. Das letzte Mal, dass wir sie in der Bibel finden, ist nach der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus. Apostelgeschichte 1. Die Nachfolger von Jesus sammeln sich wieder, fassen wieder Mut. Und dann lesen wir in Vers 14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Jetzt kann Maria ein Stück weit sehen, was sie gehofft und geglaubt hat. Aber bei weitem nicht, was alles durch ihr Dienst passiert ist. Wir lesen relativ wenig in der Bibel über Maria. Sie hat menschlich gesehen wenig konkrete Spuren hinterlassen. Vielleicht fragte sie sich selber, was habe ich bewegt in meinem Leben? Habe ich meine Aufgabe gut erfüllt? Aber trotzdem hat sie sehr viel bewegt. Auch am Schluss hat sie sehr wahrscheinlich einen großen Einfluss auch auf die anderen Kinder gehabt, dass es hier heißt, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Sie hat ihren Beitrag geleistet, dass auch die anderen Kinder an Jesus geglaubt haben. Keine perfekte Mutter, aber eine Frau, die durch ihre Hingabe an Gott Teil vom großen Plan Gottes geworden ist. Gott braucht nicht perfekte Mütter, Gott braucht nicht perfekte Menschen, perfekte Familien, sondern Menschen, die ihm hingegeben sind. Das entlastet uns von unserem Leistungsdruck, dass wir etwas leisten müssen. Und wir verstehen plötzlich, Gott tut etwas Großes durch mich, so wie ich bin. Ich muss nicht unter den Erwartungen anderen Menschen oder unter meinen eigenen Erwartungen leiten. Nein, Gott braucht mich so, wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein. Diese Sicht hilft uns zu sagen, ja, Gott, ich gebe mich dir ganz hin. Meine ganze Verfügbarkeit ist hier. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin hier für dich. Ich bin bereit, dir zu dienen, auch wenn ich nicht ganz verstehe, auch wenn ich noch Fragen habe, auch wenn ich noch Zweifel habe. Wenn wir diese Wahrheit von Gott erfassen, müssen wir nicht länger unter diesem Leistungsdruck leiden. Wir können vertrauen, dass er uns mehr braucht, als wir es je sehen werden. Wann hast du das letzte Mal ein Vorstellungsgespräch mit Gott gehabt? Als er dich fragte, willst du mir dienen? Als er dir eine Aufgabe gezeigt hat und als du ihm sagtest, ich bin der Diener, die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Was ist deine Aufgabe? Welche Menschen hat dir Gott anvertraut, damit du dich in ihnen investierst? Ich ermutige heute Gott neu zu sagen, ich bin hier für dich. Zeige du mir deine Aufgabe für mich. Zeige du mir die Menschen, in denen ich mich investieren soll, durch die Menschen, die ich durch mein Leben nachhaltig prägen soll. Vielleicht kennst du schon deine Aufgabe und lebst darin, aber mit der Zeit bist du müde geworden, du hast keine Motivation, du merkst, hey, was mache ich da eigentlich? Niemand sieht mich und ich sehe keine Frucht von meiner Aufgabe, auch wenn ich mich so viel investiert habe. Gott sagt dir heute, ich achte dich hoch für all das, was du tust, wenn niemand dich sieht. Es ist nicht alles umsonst. Eines Tages wirst du die Ernte deiner Tränen sehen. Deine Mühe wird nicht unbelohnt bleiben. Im Unsichtbaren wächst etwas Großes heran. Bleibe dran. Auch als Mutter kannst du den Eindruck haben, ich bin unsichtbar. Meine Arbeit, ich arbeite den ganzen Tag, aber am Abend sehe ich nichts von meiner Arbeit. Der Haus ist gleich, auch zu Hause, obwohl ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Gott sagt dir heute, ich sehe es. Ich sehe es. Es ist wie mit den großen Kathedralen dieser Welt. Wenn man die Namen der Erbauer sucht, stellt man immer wieder fest, man kennt die Namen nicht. Das heißt immer wieder, Erbauer unbekannt. Menschen, die ihr ganzes Leben investiert haben, Tag für Tag geopfert haben, die wussten, keiner wird davon Notiz nehmen. Es gibt eine Geschichte eines Bauherrn, der einen Vogel auf einem Deckenbalken gestaltete, der dann vom Dach verdeckt wurde. Und dann wurde er gefragt, ja, warum investierst du so viel Zeit, wenn das sowieso niemand sieht? Und es wird berichtet, dass er erwiderte, weil Gott es sieht. Weil Gott es sieht. All diese Menschen investierten sich im Wissen, Gott sieht es. Es ist nicht alles umsonst. Die investierten ihr ganzes Leben Tag für Tag. Für einige der Kathedralen brauchte man hunderte von Jahren, also mehr als ein ganzes Lebensalter, Tag für Tag. Persönliche Opfer für ein Gebäude, das ihren Namen nie tragen würde. Es hat mich sehr berührt, über diesen Vergleich nachzudenken, denn Gott sagt auch mir und dir, ich sehe es. Ich sehe dich. Kein Opfer ist für mich zu klein. Ich sehe es. Ich sehe jede Kleinigkeit, jede Lebensphase, jedes Opfer, jede Träne der Enttäuschung, wenn dir etwas nicht gelungen ist. Ich sehe das. Aber denke daran, du baust eine großartige Kathedrale. Sie wird nicht fertig sein zu deinen Lebzeiten. Und leider wirst du nie dort leben. Aber wenn du sie richtig baust, werde ich darin leben. Es ist okay, dass andere Menschen es nicht sehen. Es ist okay, dass sie es nicht wissen. Auch wenn du alles gut und richtig machst, es ist okay. Wir tun es nicht für den Menschen, wir tun es für ihn. Wir opfern uns auf für ihn. Wir dienen Gott. Menschen werden es vielleicht nie sehen, auch wenn wir alles gut und richtig machen. Lasst uns beten, dass all das, was wir in Menschen investieren, Bestand hat wie ein großes Monument, wie eine große Kathedrale für einen noch viel größeren Gott. Unser Gott im Himmel, unser Vater, das ist mein Wunsch, dass das, was ich in Menschen investiere, Bestand hat in Ewigkeit. Dass wir eines Tages die Frucht sehen können. Und ich danke dir für deine Ermutigung, dass du uns sagst, ich sehe dich. Du bist El Roy, der Gott, der sieht. Und das macht uns Mut im Alltag. Auch wenn uns niemand sieht, auch wenn uns niemand lobt, auch wenn alles schief geht. Du siehst es. Jesus, wir wollen dir dienen von ganzem Herzen. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass Menschen leben durch uns nachhaltig, positiv geprägt werden. Ich bitte dich, Herr, dass alles, was wir investieren, Frucht bringt für die Ewigkeit. Dass wir ganze Generationen für dich gewinnen können. Komm, du Herr, mit deiner Kraft in unserer Schwachheit und zeig, dass dir nichts unmöglich ist. Wir bringen dir alle Unmöglichkeiten. In unseren Ehen, in unseren Familien, in der Gemeinde, im Alltag, bei der Arbeit, überall. Aber wir erheben deinen Namen, Jesus. Und wir sprechen aus, dir ist nichts unmöglich. Wir erwarten Großes von dir. Komm du mit deinem Heiligen Geist und verwandle all die Unmöglichkeiten, all die Probleme, all die Schwierigkeiten in eine große Kathedrale für dich. Wir bauen für dich, wir dienen dir, Jesus. Danke dir für das Beispiel von Maria, für ihre Hingabe und Verfügbarkeit. Wir geben uns dir neu hin. Amen.